Im Flüchtlingslager Al-Basatin am Rande der südjemenitischen Hafenstadt Aden. Mohammed und seine Familie sind aus Somalia hierher geflohen. Weg vom jahrzehntelangen Bürgerkrieg und den islamistischen Shebab-Milizen.
Die Shebab haben unseren Vater ermordet. Da sagte unsere Mutter, wir fliehen in den Jemen, damit wir endlich in Frieden leben können. Schmuggler haben uns mit dem Boot hergebracht. Vor der Küste befahlen sie uns, ins Wasser zu springen und an Land zu schwimmen. Als wir uns weigerten, brachten sie das Boot zum Kentern. Unsere Mutter ist ertrunken.
Mohammeds Geschichte ist kein Einzelfall. Laut UNHCR, der Flüchtlingsorganisation der Vereinten Nationen, fliehen jedes Jahr Tausende von Somaliern über den Golf von Aden nach Jemen. Nur 200 Kilometer Seeweg trennen die beiden Küsten voneinander. Aus Furcht vor der jemenitischen Küstenwache werfen die Schmuggler ihre menschliche Fracht oft noch auf See über Bord. Mohammeds Mutter kam ums Leben. Seine Frau war bei der Flucht schwanger. Inzwischen ist das Baby auf der Welt.
Den schwarzen Schleier habe ich aus Somalia mitgebracht. Dort tragen wir den auch. Die Shebab wollen das so.
»1993 fing das an. Zuerst sagten sie, das sei ein religiöses Gebot. Wenn eine Frau sich heute nicht völlig verschleiert, töten sie sie. Die Shebab wollten uns zwingen, mit ihnen zu kämpfen, aber das wollten wir nicht. Deshalb sind wir geflohen.«
Der Jemen erkennt bislang alle Somalier automatisch als politische Flüchtlinge an. Diese liberale Politik birgt jedoch eine Gefahr. Kämpfer der Shebab könnten sich als Flüchtlinge getarnt in den Jemen einschmuggeln und sich dort mit Al-Qaida auf der arabischen Halbinsel verbünden. Peter Lehr, Experte für maritimen Terrorismus an der schottischen Elite-Universität St. Andrews, hält dies sogar für sehr wahrscheinlich.
Sie können ja diese illegalen Flüchtlingsströmungen kaum unterbinden, trotz der westlichen Schiffspräsenz. Bewaffnung ist kein Problem. Auch der Jemen quillt eigentlich über von leichten Infanteriewaffen wie Schnellfeuergewehren, Raketenwerfern und so Zeugs. Insofern denke ich, dass da relativ viele somalische Shabab-Mitglieder, wenn sie denn wollen, in Jemen überwechseln können.
Wenn wir jetzt gerade mal an den Scheich al-Awlaki denken, diesen jemenitischen Scheich, der hat ein Kommuniqué verfasst, in dem er sich sehr, sehr lobend über die somalischen Kämpfer äußerte und sie als vorbildliche Exemplare der islamistischen Revolution im Sinne Al-Qaidas bezeichnete.
Philipp Holtmann, Terrorismusexperte der Stiftung Wissenschaft und Politik in Berlin. Seiner Ansicht nach war das Kommuniqué von Anwar al-Awlaki, der im September 2011 von einer US-amerikanischen Drohne getötet wurde, eine wohldosierte Propagandastrategie der Al-Qaida. Denn die räumliche Nähe der beiden Länder, Jemen an der Südspitze der arabischen Halbinsel und Somalia an der Ostspitze Afrikas, ist eine geopolitisch äußerst brisante Konstellation.
Wenn man auf die Karte guckt und man sieht den Golf von Aden da liegen, denkt man sich, irgendwie ist es doch ganz praktisch aus organisatorischer und propagandistischer Sicht. Man hat zwei Kontinente miteinander verbunden, ideologisch als auch operativ. Und das ist das Ziel. Das Ziel ist, das größtmögliche unkontrollierbare Territorium zu schaffen. Und da wäre Somalia der erste Schritt.
Bislang konzentrieren sich die somalischen Dschihadisten mit ihren Aktionen auf ihre Heimat, wo sie nicht nur gegen die machtlose Übergangsregierung, sondern auch gegen andere islamistische Fraktionen kämpfen. Al-Shabaab beherrscht inzwischen zwei Drittel des Landes und bekommt immer mehr Zulauf, auch von jungen Exil-Somaliern aus den USA und Europa. Der verhinderte Mörder des dänischen Mohammed-Karikaturisten Kurt Westergaard war ein Exil-Somalier. Er soll zu beiden Terrorgruppen Al-Qaida und Harakat al-Shabaab enge Kontakte gehabt haben.
Im Namen Allahs tragen wir eine große Verantwortung. Und wenn es darum geht, die Feinde unserer muslimischen Brüder zu bekämpfen, werden wir aufstehen und unsere Anstrengungen verdoppeln. Wir kämpfen im Irak, in Afghanistan, Tschetschenien und im Jemen. Deshalb wacht auf und verteidigt unseren Glauben.
Trotz aller rhetorischer Verbrüderung ist Roland Marchal vom Zentrum für internationale Studien und Forschung in Paris überzeugt, dass Echabab keine direkten Anweisungen von Al-Qaida erhält. Zu groß, meint Marchal, seien die Unterschiede zwischen den beiden Gruppen.
In Yemen, you have people who went to Afghanistan in the 80s, then people went in the 90s.
Im Jemen haben sie Leute, die in den 80er und 90er Jahren in Afghanistan waren. In Somalia ist nur ein kleiner Prozentsatz der Führer wirklich mit Afghanistan verbunden. Nur wenige von ihnen sprechen zudem gut Arabisch. So können sie sich sehr viel weniger damit identifizieren, was auf der anderen Seite des Roten Meeres vorgeht. Dazu kommt, die Somalier gehören zwar zur Arabischen Liga, aber in der arabischen Welt werden sie, obwohl auch Muslime, doch vor allem als Afrikaner gesehen. Deshalb glaube ich nicht, dass die beiden Gruppen fusionieren können. Sie können sich aber logistisch und strategisch unterstützen, sowie beim Nachschub mit Waffen und Sprengstoff.
Die jemenitischen Islamisten sind sicherlich bereit, die Somalis zu unterstützen in ihrem Kampf gegen die Friedenstruppen der Afrikanischen Union, die von den Somalis als Besatzer angesehen werden. Wobei man sagen muss, dass die Somalier den national ausgerichteten Kampf jetzt internationalisieren wollen, um Unterstützung zu bekommen, und es bei der jemenitischen Al-Qaida weniger um eine nationale Zielsetzung geht, als um eine Verstärkung der internationalen Agenda der Al-Qaida. Insofern können beide voneinander profitieren.
Indirekt profitieren die beiden Terrorgruppen zudem von den somalischen Piraten, die im Golf von Aden ihr Unwesen treiben. Ein Sprecher von Echebab hat die Piraten als Mujahedin zur See bezeichnet, die gegen die, wie sie es nennen, westlichen Kreuzzugsstaaten vorgehen. Peter Lehr, der Terrorismusexperte, sagt:
Die einzige Möglichkeit für Al-Shabaab, gegen den Westen vorzugehen, ist mit Hilfe der Piraten. Die Piraten sind die einzigen Akteure in Somalia, die zurzeit westliche Interessen angreifen können. Westliche Interessen in Form von Schiffen. Insofern denke ich, dass Al-Shabaab von der Piraterie profitiert, aber in Form von Gebühren, die sie von Piraten abverlangen, damit die Piratenhäfen unbehelligt von Al-Shabaab operieren können.
Die Störung des Schiffsverkehrs ist Teil einer übergeordneten globalen dschihadistischen Strategie. Ein bekannter dschihadistischer Ideologe, Abu Musa al-Basuri, schrieb bereits 2002, 2003 in zahlreichen Manifesten, die er später zu einer Dschihad-Enzyklopädie zusammenfasste, man müsse besonders an solchen Schiffsverkehr-Transportschnittstellen wie dem Golf von Aden den Schiffsverkehr stören durch Piraterie, durch Sabotage, durch Angriffe.
Diese Strategie nahm ihren Anfang im Oktober 2000, als zwei Selbstmordattentäter im Hafen von Aden den amerikanischen Zerstörer USS Cole mit einem sprengstoffbeladenen Boot rammten. Zwei Jahre später erfolgte in demselben Gewässer ein Anschlag auf den französischen Supertanker Limburg. Als Ergebnis davon stiegen der Ölpreis und die Versicherungsprämien für den Schiffsverkehr durch das Rote Meer. Seit dem 11. September 2001 operieren die Terroristen von Al-Qaida auf dem Land. Sollten sie jedoch ihre frühere Strategie wieder aufnehmen und sich womöglich mit den somalischen Piraten verbünden, den Schiffsverkehr durch den Golf könnten sie dennoch nicht zum Erliegen bringen, meint Peter Lehr.
Wir reden da über 20.000 bis 30.000 Schiffe, die sich pro Jahr durch dieses Gewässer bewegen. So viele Terroristen haben sie nicht, um das Ganze unterbinden zu können. Es hätte natürlich einen gewissen Anstieg von Kosten als Konsequenz, aber das wäre jetzt wiederum nicht etwas, was den Westen in die Knie zwingen würde, etwas, was Al-Qaida ja immer prophezeit. Dieses Schreckgespenst, das hat keine Substanz. Letztendlich wurde das auch von der NATO und von Europa aufgegriffen. Man hat Piraterie zu einer Bedrohung der Sicherheit gemacht, was es eigentlich nicht ist.
Den Marinekräften der EU-Mission Atalanta soll künftig erlaubt sein, auch an Land gegen die Piraten in Somalia vorzugehen. Ein Einsatz einer US-Eliteeinheit hat diese neue Phase des Kampfes bereits eingeleitet. Am 25. Januar 2012 befreite eine Spezialeinheit der Marines zwei Geiseln, eine Amerikanerin und einen Dänen, die 3 Monate Gefangene somalischer Piraten waren. Weil Handelsschiffe, die in der Region unterwegs sind, immer besser geschützt werden, gehen somalische Piraten seit einiger Zeit dazu über, an Land gekidnappte Geiseln zu übernehmen. Um dieser Tauschpraxis entgegenzuwirken, scheinen die USA nun aus der Reserve zu kommen. Bislang hielten sie sich mit offenen militärischen Eingriffen in Somalia auffallend zurück. Die Erfahrungen in Afghanistan und im Irak mögen dazu beigetragen haben. Ein Grund aber, sagt Philipp Holtmann, liegt sicherlich in einem desaströsen Einsatz, der 1993 stattfand.
Somalia, das war ja das große Trauma der USA.
Am 3. Oktober 1993 kommt es zur Schlacht um Mogadischu. Zwei amerikanische Black Hawk-Hubschrauber werden abgeschossen. Vielen Menschen ist dieses Ereignis vor allem durch den Hollywood-Film Black Hawk Down bekannt. Der Stoff, den Regisseur Ridley Scott inszenierte, basiert auf Quellen des amerikanischen Verteidigungsministeriums Pentagon, die der Journalist Mark Bowden recherchierte. Seit 1992 beteiligte sich das US-Militär an einer Mission der Vereinten Nationen, die den Bürgerkrieg in Somalia beenden sollte. Was als Hilfsaktion für die hungerleidende Bevölkerung beginnt, weitete sich rasch zu einer militärischen Auseinandersetzung mit den Einheiten des einflussreichen Clanführers Mohammed Aidid.
18 US-Soldaten werden getötet, 84 verletzt. Wer kann, rennt um sein Leben. Solche Bilder hat Amerika seit Vietnam nicht mehr gesehen. Am nächsten Tag feiern die Somalis ihren Sieg. Makabrer Tiefpunkt. Der Leichnam eines amerikanischen Soldaten wird durch die Straßen geschleift.
Nach dem Desaster von Mogadischu änderte der damalige US-Präsident Bill Clinton seine Interventionspolitik grundlegend. Die USA zogen sich aus stationären Friedenseinsätzen zurück. Dies führte unter anderem dazu, dass die NATO während des Jugoslawienkriegs fast gänzlich auf Luftangriffe setzte und die USA beim Völkermord in Ruanda nicht eingriffen. Peter Lehr, der an der schottischen St. Andrews Universität über Terrorismus arbeitet.
In Somalia damals hat man gar nicht gewusst, welche politischen Strukturen man da antreffen wird. Clans und Stämme, das ist etwas von gestern, das gehört nicht in eine moderne Gesellschaft. In diesen Ländern ist das eben normal. Die Clanbindung ist wesentlich höher als die Bildung zu einem abstrakten Begriff wie einem Staat. Somalia ist ein Land, das schon seit fast zwei Dekaden keine Regierung hat.
Mitschuld daran haben in den Augen des französischen Somalia-Kenners Roland Marchal auch die westlichen Staaten.
Die Vereinten Nationen haben bereits 1992 ein Waffenembargo gegen Somalia verhängt. 2004, also 12 Jahre später, haben sie Experten damit beauftragt, zu untersuchen, ob das Embargo eingehalten wird. Seither gibt es eine ganze Anzahl von Berichten, die nachweisen, wie Jemen ein Hauptlieferant von Leichtfeuerwaffen und Munition nach Somalia ist. Das gilt nicht nur für Al-Shabaab, sondern für alle Kriegsparteien. Und die Amerikaner und die Europäische Union haben nichts dagegen unternommen.
Peter Lehr beschreibt, welche Folgen dieses Wegschauen hatte.
Der Waffenschmuggel geht eigentlich der Piraterie voraus. Nur als die Piraten noch einfache Dampfschiffe angegriffen haben, Schiffe, die kenianischen Gesellschaften angehören, und das hat keinen im Westen interessiert. Da waren nicht wir die Opfer, das waren nicht unsere Schiffe. Insofern haben wir Piraten zu dieser Zeit gewähren lassen.
Unser hauptsächliches Interesse während der letzten Jahre war, den Amerikanern nicht zuwiderzuhandeln. Wir haben zwar Lippenbekenntnisse für eine andere Politik abgelegt, tatsächlich aber sehr, sehr oft alles, was die Amerikaner beschlossen haben, finanziell unterstützt. Seit Afghanistan haben wir angefangen, unsere Politik zu überdenken, denn wir zahlen dafür einen hohen Preis, nicht nur in finanzieller Hinsicht. Unsere französischen Landsleute sind dort getötet worden. In Somalia haben wir niemanden. So können auch Fehler nicht reflektiert werden.
Dies könnte sich ändern, wenn im Rahmen der erweiterten EU-Mission Atalanta bei Landeinsätzen in Somalia Bundeswehrsoldaten in Gefahr geraten. Philipp Holtmann hofft, dass es nicht erst dazu kommen muss. Stattdessen sollten die westlichen Regierungen damit aufhören, zugunsten von außen- und sicherheitspolitischen Interessen eigene demokratische Ideale zu missachten.
Autoritäre Regime sind aus der realpolitischen Sicht des Westens oftmals viel nützlicher als islamistische Bewegungen, die an die Macht kommen und dann plötzlich ihre eigenen Konzepte entwickeln. Das ist eigentlich die Krux. Es geht um wirkliche demokratische Reformen. Es geht auch um eine völlig veränderte westliche Strategie, die darauf abzielt, solche Reformen zu begünstigen. Ansonsten sehe ich überhaupt keine erfolgsversprechenden Konzepte aus einer europäischen Perspektive.